Hallo liebe Formel 1 Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Bianca, Ralf und ich, wir melden uns zurück. Ja, eigentlich der Dreier zum Dienstag, jetzt machen wir schon Montag. Ich begrüße euch ganz herzlich.
Hallo zusammen.
Ich lache nicht. Hallo.
Ah. Wieso lachst du nicht? Nix zu lachen, Ralf? Nach dem Wochenende?
Ich bin noch nicht albern.
Oh. Ja, wenn wir da noch mal einiges zu besprechen, wollen natürlich auch noch mal Biancas Meinung zu den Top-Themen des Rennens hören. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Oberteil, was ich anhabe. Ich habe heute nochmal Ferrari angezogen, habe ja gestern noch da ein Kurzvideo zugemacht und dachte, ach, steht mir, zieh ich gleich nochmal an. Ja, und zwar sprechen wir mal direkt über Lewis Hamilton. Da haben wir ja erstmal die neueste Meldung. Der kriegt nämlich eine Gridstrafe für Monza, 5 Plätze. Die hat er aber nicht für seinen Einschlag bekommen, sondern für ein anderes Vergehen. Bianca, führ uns da doch mal durch.
Ja, ne, für Hamilton kommt es jetzt doppelt dicke sozusagen. Ne? Nicht nur, dass er in Sanford ausgefallen ist und das Drama der Saison für ihn weitergeht. Nein, jetzt kriegt er auch noch 5 Startplätze für Monza, ausgerechnet fürs Ferrari-Heimspiel. Ja, warum? Weil er schon, also offenbar war der Nachmittag in Sanford nicht so ganz seiner, denn der ging schon schlecht los auf dem Weg in die Startaufstellung, beziehungsweise in so einer Runde, die sie ja vorher schon machen, so eine Reconnaissance-Lap sozusagen, die er dann doch nochmal in Boxengasse beenden wollte. Da ist er viel zu schnell durch die letzte Kurve in die Boxengasse reingefahren. Konnte man auf den Onboard-Aufnahmen auch sehen, dass da teilweise schon am Ende der Start auch Menschen standen, ja, an denen er einfach ja, mit vollem Tempo, so sah es aus, vorbeigefahren ist. Die Stewards haben sich die Telemetriedaten angeschaut, haben gesehen, dass er maximal 20 km/h verlangsamt hat. Das ist natürlich in so einem Formel 1-Auto nichts, weil er ja das Rennen eben nicht beendet hat, muss die Strafe für das nächste Rennen gelten. Ja, wie gesagt, ausgerechnet fürs Heimspiel in Monza. Es war nicht Lewis' Tag gestern.
Ja, absolut nicht. Ralf, du hast ja deiner Meinung nach auch schon dazu gesagt. Trotzdem nochmal da jetzt nach 24 Stunden ungefähr Abstand. Wie bewertest du die Situation? Wie konnte das einem so erfahrenen Piloten passieren?
Wie konnte es beiden passieren? Team und Fahrer. Ich denke, Lewis war in irgendeinem Tunnel drin. Keine Ahnung, was in ihm vorging. Strafe absolut berechtigt. Das habe ich gestern schon gesagt. Das geht gar nicht, dass man da wirklich Menschen gefährdet. Und das hat er in dem Moment. Wenn man die Onboard-Kameras gesehen hat, da hat man von 20 km/h überhaupt nichts gemerkt, die er da verzögert hat. Man hat wirklich gedacht, der fährt Vollspeed da auf eine Menschenmenge zu und biegt dann erst in die Boxenstraße ab. Und was da passiert, bei der Hektik, da kann ja auch noch einer rumstehen. Also ging, war ein No-Go und die Strafe absolut berechtigt.
Ja, und wenn man vielleicht das auch so nochmal...
Vielleicht hätten wir ihn sogar sperren dürfen. Also es war einfach, was der da riskiert hat, das war zu viel. Er hat ja nicht sein Leben riskiert, sondern das von anderen.
Ja, klar.
Also Sperre würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber nichtsdestotrotz, jeder, der mal vor einem Rennstart über die Boxengasse rübergelaufen ist, also wenn wir als Journalisten auf den Grid dürfen, dann müssen wir ja auch die Fastlane einmal überqueren. Und da gab es eine Zeit, da durfte man das tatsächlich, ja, zu der Zeit, wo dort auch Autos fuhren. Und selbst wenn die da nur mit 60 lang fahren, dann ist das extremst gefährlich. Und jetzt stellt man sich mal vor, man konnte, wie gesagt, auch innerhalb der Boxengasse da hinten Leute stehen sehen. Und Lewis kam halt mit ja, Full Speed an. Also ich möchte mir nicht vorstellen, dass ich dort gestanden habe. Also das ist wirklich gefährlich. Eine Rennsperre finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber mit 5 Startplätzen kann er eigentlich noch froh sein. Wenn man sieht, was andere Fahrer, da wirst du sicher später noch zu kommen, während dieses Rennens für Strafen gekriegt haben, mit Strafpunkten, dann muss Lewis sich eigentlich bedanken, ja.
Wir drehen das Ganze mal weiter, weil jetzt wieder so ein, ja, ist generell, muss man sagen, so ein Seuchenjahr von Hamilton. Gut, er hat auch gesagt, man hat Fortschritte gemacht von der Pace, sah es jetzt auch nicht schlecht aus, nichtsdestotrotz, ja, geht da ein bisschen seinen Ruf kaputt, gerade in der Formel 1. Wir haben unsere User da draußen gefragt, ob er vielleicht sogar den Helm jetzt dieses Jahr schon den Nagel hängt. Da haben tatsächlich 31% sogar gesagt, er macht es. 69% sagen, nee, mit dem neuen Reglement greift er nochmal voll an. Bianca, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, du hast mir die Frage vor der Sommerpause schon mal gestellt oder in der Sommerpause. Da wäre ich auch Teil der 70% gewesen. Aber wenn ich mir jetzt Sanford angucke, er ist ja wirklich voll motiviert nach Sanford gekommen, hat gesagt, er hat seine Herangehensweise geändert innerhalb des Teams. Dann im Qualifying war er wirklich gar nicht so schlecht, nur ganz knapp hinter Leclerc. Und man hatte das Gefühl, es geht so ein bisschen aufwärts. Ja, und dann halt der rabenschwarze Tag sozusagen von Zandvoort, wo dann eben auch noch der Unfall passiert ist, wo Lewis Hamilton aussah wie ein Anfänger. Und ja, also ich betone es immer mal wieder, das erinnert mich alles an Sebastian Vettels letzte, teils vorletzte Saison bei Ferrari. Da entstehen dann irgendwann aus Unsicherheiten heraus Fehler, die so einem erfahrenen Mann nicht passieren dürfen. Vielleicht auch ja, das Reinfahren in die Boxengasse, auch das ist eine Ursache dafür. Also ich glaube schon, mittlerweile wird Lewis sich Gedanken machen, ob das noch Sinn macht, weiterzufahren. Wahrscheinlich wird er für sich noch keine Entscheidung gefällt haben. Wenn das jetzt aber so weitergeht, und ich würde das nicht ausschließen, weil er einfach in so einem Abwärtsstrudel drin ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er irgendwann die Reißleine zieht und dass Ferrari ihm vielleicht auch nahelegt, die Reißleine zu ziehen.
Also ist es genauso, dass es jetzt auf die nächsten Rennen noch ankommt?
Ja, vor Zandt hat jetzt gesagt, wir gucken mal. Dann, also wir schauen mal. Aber jetzt bin ich mir sicher, da passiert was. Es gibt noch was anderes. Das, was Bianca sagt, unterstreiche ich total. Der Fehler, diese Wut oder ich weiß nicht nochmal, was er da gemacht hat. Also in den Boxen, das ist für mich schlimmer als der Fahrfehler in Kurve 3 oder sonst was. Das zeigt, dass der völlig in einer anderen Liga gerade tickt, im negativen Sinne. Und es kommt noch was dazu. Es erinnert mich so ein bisschen, Ferrari ist immer Ferrari, auch wenn die entscheidenden Manager andere sind. Aber wir erinnern uns, ob Michael Schumacher 2006 wirklich freiwillig zurückgetreten ist, lassen wir mal dahingestellt. Familie Schumacher sagt ja, aber fest steht auch, dass man Kimi Räikkönen haben wollte. Dann musste man einen der Piloten halt loswerden. Ich glaube, dass man jetzt schon Kontakte zu Max Verstappen hat und sich vorstellen kann, dass Verstappen zu Ferrari geht 2027. Entschuldigung, Jahr 2027. Und ich denke, dass Hamilton im Moment, so wie Bianca sagt, auch bei Ferrari, lassen wir mal Vasseur außen vor, nicht mehr so angesagt ist. Die sehen da auch irgendwie keine Weiterentwicklung, sondern eher irgendwie geht das Tal der Tränen weiter. Also ich denke, die Zukunft bei Ferrari für Hamilton wird eher schwierig. Gerade weil im Hintergrund jetzt Verstappen als Phantom eine Rolle spielt, die man natürlich auch haben kann und haben gerne haben möchte.
Oh, Verstappen bei Ferrari, das wäre natürlich was. Mein Gefühl sagt, die ganze Lage beruhigt sich jetzt so ein bisschen von Rennen zu Rennen. Hamilton wird schon viele Rennen gegen Leclerc im teaminternen Duell verlieren, aber schon noch 26 dann das Jahr machen. Aber gucken wir mal, wie das kommt und blicken jetzt auf den WM-Kampf.
Ja, aber eine Sache würde ich da gerne noch zu sagen. Okay. Und der schätzt das nicht. Jetzt nochmal kommt Monza. In Monza wird dann auch John Elkann da sein. Die Strecke wird voller Tifosi sein, die natürlich Hamilton noch zu jubeln. Aber nichtsdestotrotz, nirgendwo spürt man den Ferrari-Druck mehr als im Autodromo Nazionale. Ich würde auch das da nicht unterschätzen. Und wenn er dort wieder nicht performt, dann ist das in den Köpfen, hat sich das eingepflanzt. Vor allem in den Köpfen der Chefs. Und deswegen wird Monza für Lewis ganz, ganz wichtig werden.
Und was auch passiert ist, dass Jos Verstappen ein Interview, ich glaube in Holland, irgendwo gegeben hat, wo er ganz offen gesagt hat, sie denken nicht nur an Mercedes, sondern an drei Teams für 27. Red Bull, Mercedes und Ferrari. Und wenn das nach Italien kommt, dann ist das auch nicht gut für Lewis, weil dann haben die Tifosi vielleicht wieder jetzt schon im Herzen einen neuen Heizbringer und das läuft dann gar nicht gut für Lewis. Denn dass Leclerc nicht das Auslaufmodell ist, das ausgetauscht worden ist, das ist auch völlig klar.
Ja, aber dass Leclerc auch nicht derjenige ist, der Ferrari zum Weltmeister machen kann, das ist auch klar. Also deswegen hat Ralf ja gerade gesagt, Heizbringer, ne? Die brauchen endlich ihren Messias. Lewis ist es nicht, das wissen sie jetzt. Leclerc ist es auch nicht, egal wie gut der ist. Aber er schafft es ja auch nicht, Ferrari zu diesem Weltmeisterteam zu machen. Also wenn dann der Name Verstappen da wirklich auf den Markt kommt irgendwann, huiuiui. Dann wird es für Lewis
gefährlich. Jos Verstappen hat dafür gesorgt, dass plötzlich eine Ferrari-Verbindung da ist. Das reicht ja schon.
Ja, das wäre auch mein Lieblings-Verstappen-Wechsel tatsächlich zu Ferrari. Da könnte sich dann wirklich unsterblich machen. Gut, ich bin aber kein Ferrari-Fan, weil ich das Ding anhabe. Das habe ich noch aus anderen motorsportlichen Zeiten. Apropos Verstappen. Der ist raus aus dem WM-Kampf, das kann man auch so sagen, wenn jetzt Norris ausgeschieden ist, über den sprechen wir auch noch. Aber jetzt widmen wir uns erstmal nochmal dem Holländer. Der hat ein bisschen rumgescherzt mit Isaac Hadjar in der Pressekonferenz nach dem Rennen. Wurden sie gefragt, wie wäre das denn eigentlich mit euch beiden bei Red Bull? Verstappen sagt nur, terrible, also schrecklich. Isa Katsch hat auch gesagt, ich will nicht in den Max fahren. Haben beide natürlich nur Scherze gemacht. Ja, wie habt ihr das denn beobachtet?
Ja, sie robben sich schon langsam aneinander ran, würde ich sagen. Ne? Also man sieht, die Chemie stimmt, muss sie auch, denn hat Ralf ja schon letzte Woche gesagt, Helmut Marko hat sich längst für Hadja entschieden. Das heißt, Max Verstappen saß da neben seinem neuen Teamkollegen.
Ralf?
Ja, warum soll ich meine Meinung revidieren, die genauso fest ist wie vor einer Woche? Und dazwischen gibt es auch noch einen Podiumsplatz, den Hadja letzte Woche noch nicht hatte. Also mehr kann er ja nicht machen. Und nochmal, ist ja kein Hallenhammer, Kinderwunschkonzert, die Formel 1. Ob man jetzt einen Hadja schonen will oder nicht, darum geht es nicht. Der muss auch von sich bereit sein, diesen nächsten Schritt zu machen, sonst kann er sich die ganzen guten Leistungen bei Racing Bulls sonst wo hinschieben. Das muss der nächste Schritt sein. Und tut mir leid, mir fehlt jetzt die Fantasie, was Marco, auch Red Bull oder andere, wen denn sonst sollen sie nach den Leistungen neben Max setzen? Auch weil Hadja anscheinend mental so stark ist. Also für mich das Ding gegessen. Und Tsunoda, ja, vielleicht will man ihm die Möglichkeit geben, nicht ganz unterzugehen, so früh, und das ist für mich jetzt nur Wortglauberei. Also für mich ist das ganz klar, Hadja wird da fahren nächstes Jahr, neben Verstappen.
Werden die beiden, was sie selber mit ein paar Scherzen nur beantwortet haben, eine andere Dynamik haben, auch als ja ein Verstappen mit Perez, Verstappen mit Lawson, mit Tsunoda? Wird es da eine andere Chemie geben zwischen den beiden? Also Hadja hat ja selber auch gesagt, er hat zu Verstappen schon zu Kartzeiten aufgesehen. Es war für ihn jetzt was ganz Besonderes, bei Verstappens Heimrennen mit ihm auf dem Podium zu stehen und halt auch so eng hinter ihm herzufahren. Deswegen da die Frage, es ist ja jetzt praktisch, er fährt dann da mit seinem Vorbild nächstes Jahr, Bianca.
Ja, aber ob das eine andere Chemie wird, also Max Verstappen ist ja grundsätzlich jemand, mit dem man sehr, sehr gut auskommen kann. Also der spielt da keine politischen Spielchen intern, und der wird Lawson genauso unterstützt haben, wie er Tsunoda unterstützt und wie er nächstes Jahr dann Hadja unterstützen wird. Also ich glaube, daran wird es nicht liegen, dass es für Hadja dann vielleicht was Besonderes ist, neben Max zu fahren. Ja, das wird er jetzt so sehen, das wird er vielleicht auch im allerersten Training des nächsten Jahres noch so sehen, und irgendwann wird es dann halt normal und es wird sein Teamkollege. Aber nochmal, Max ist kein schwieriger Typ, kein Politiker. Da haben jetzt auch Lawson, Perez, Tsunoda, wie sie alle heißen, keinen Nachteil gehabt. Also wenn die versagt haben, dann einfach nur, weil er auf der Strecke halt so schwierig ist zu schlagen.
Gut. Bianca, wir bleiben direkt bei dir, weil die Frage hat Ralf gestern schon beantwortet, dass jetzt, oder beziehungsweise einfach selber mal eingeworfen, dass Verstappen sehr ruhig geworden ist, sehr locker. Wie erklärst du dir das?
Ja, naja, der weiß, dass er dieses Jahr kein Weltmeister mehr werden kann. Das nimmt natürlich auch von seinen Schultern ein bisschen Druck. Ne? Ich will da gar nicht sagen, dass er irgendwie vorher zu viel Druck gespürt hat oder in seinen WM-Jahren zu viel Druck gespürt hat. Aber wenn du weißt, alles klar, brauchst jetzt nicht mehr um den WM-Titel fahren, sondern es geht um die goldene Ananas, um so ein paar Siege, WM-Platz 3, den er eigentlich relativ sicher hat. Also natürlich gehst du da ein bisschen lockerer in die Rennen rein. Und am Ende für ihn kommt es jetzt darauf an, gute Stimmung bei Red Bull zu erzeugen, damit die Ingenieure dort in der Lage sind, ein gutes Auto für nächstes Jahr zu bauen. Ne? Und insofern, glaube ich, ist seine Lockerheit im Moment ja angebracht, richtig am Platz. Bin gespannt, ob das, was er sich dann von der Red Bull erhofft, ob die Ingenieure das für nächstes Jahr dann auch umsetzen können. Und wenn es nächstes Jahr dann wieder nicht läuft, ich glaube, dann ist er auch nicht mehr so locker.
Gut. Ja, dann blicken wir jetzt mal auf den WM-Kampf, wie gesagt, wo Verstappen kein Wort mehr mitredet, zumindest für 2025. 34 Punkte trennen Oscar Piastri und Lando Norris jetzt noch, beziehungsweise sind es jetzt sogar. Wir haben gestern schon gesagt, Piastri muss nur noch dreimal vor Norris ins Ziel kommen, wenn beide mal Erster und Zweiter werden. Denkst du, das Ding ist damit durch, das wird Piastri locker schaffen? Wie stufst du die WM-Kampflage ein?
Naja, also die Zahlen sprechen jetzt im Moment ganz klar für Piastri. Auch der Trend spricht ganz klar für Piastri. Auch der Trend, den du gerade gesagt hast, nur noch dreimal siegend vor Norris, das sollte eigentlich zu machen sein. Aber das ist am Ende immer noch ein Sport und da weiß man nie. Was mich gestern durchaus, wie soll ich sagen, dazu gebracht hat, Norris noch nicht abzuschreiben, ist, dass er ja relativ gut reagiert hat auf diesen Ausfall. sich selbst noch nicht abgeschrieben hat, gesagt hat, dann muss ich jetzt halt jedes Rennen gewinnen. Klar, wie gesagt, er hat natürlich jetzt einen Nachteil, aber er geht da jetzt erstmal gut mit um und insofern würde ich ihn auch noch nicht endgültig abschreiben, denn wir haben auch schon andere Aufholjagden gesehen in der Formel 1 WM, wo ein Weltmeister nachher am Ende gekürt wurde, mit Kimi Räikkönen zum Beispiel, von dem man das gar nicht erwartet hatte, zur Saisonhälfte zum Beispiel. Oder Sebastian Vettel hat mal 40 Punkte aufgeholt, wenn ich mich recht erinnere, die er auch zur Sommerpause Rückstand hatte auf Fernando Alonso. Also das war natürlich ein anderes Auto. Klar, der Red Bull dann stärker gewesen als der Ferrari, ist mir schon bewusst. Aber nichtsdestotrotz, unmöglich ist es nicht. Und wenn Norris jetzt einfach vielleicht ein bisschen befreiter auffährt, nicht mehr sich so viel Druck macht, dann halte ich das durchaus für möglich. Und auch Piastri kann ausfallen. Ja, das ist ja nicht so, dass der gefeit ist vor irgendwelchen technischen Defekten. Lass jetzt mal Piastri einmal ausfallen, Norris gewinnen, zack, haben wir wieder, was hatten wir vorher, 9 Punkte oder sowas Vorsprung. Also ich würde Norris da noch nicht abschreiben, sondern ganz im Gegenteil sagen, vielleicht hat ihm das mental jetzt ein bisschen geholfen, denn wir wissen ja, dass er vorher ein bisschen zu angespannt war. Auch Piastri kann ausfallen. Auch ja. Piastri kann mal nur Achter oder Neunter werden. Und dann ist alles wieder ganz offen. Ja? Natürlich hat er jetzt die besseren Karten. Und wer Marc Webber gestern im Fernsehen gesehen hat, der ja so glücklich war, wie als wenn er selbst den WM-Titel geholt hätte, der weiß auch, dass das ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Titel war. Ja, aber es war noch nicht der Sieg.
Er hat aber auch gewarnt. Ne? Also da kommen noch ein paar knackige Rennen, sowas wie Singapur, so ein Stadtkurs, Baku. Ne, da kann auch mal schnell was passieren, wobei der Piastri letztes Jahr gewonnen. Aber klar, da kann immer was passieren. Wie gesagt, Verstappen hatte da mal einen Reifenschaden. Hamilton ist da mal gerade ausgefahren. Also, ja. Das war alles beides in einem Jahr, glaube ich, 21. Hat Perez, glaube ich, dann am Ende gewonnen. War auch spannend. Ja. Wir haben übrigens eine Umfrage dazu auf YouTube gemacht. Auch dazu. So, die suche ich nochmal schnell hier raus. Und zwar sagen 79%, dass Piastri sich das nicht mehr nehmen lässt und 21% sagen, nö, Norris gelingt noch die spektakuläre Wende. Also da auch ein ganz klares Bild.
Haben wir das also auch, es wäre ja auch für die Formel 1 gut, ne, wenn Norris noch die Wende gelingt, weil ansonsten haben wir jetzt, knapp über die Hälfte und die Saison ist durch. Ich glaube, das würden sich die Formel 1-Macher auch gerne ein bisschen anders wünschen. Jetzt ist schon Verstappen raus. Also das heißt, es wird ein teaminternes Duell, was ja per se schon mal nicht ganz so spannend ist, wenn dann auch noch Norris tatsächlich jetzt raus ist, uiuiui, dann wird das eine schwierige zweite Saisonhälfte für die Formel 1, also aus Formel 1 Sicht.
Aber wie du schon gesagt hast, in neuen Rennen kann viel passieren, die Technik kommt jetzt immer mehr ans Limit mit den Teilen, die sie noch benutzen dürfen, da wird alles ausgereizt, das wird noch sehr, sehr interessant, um hier mal ein bisschen über die Spannung reinzubringen. Und hier nichts kaputt zu reden. Apropos kaputt reden, was ist denn da mit dem Pokal von Hadjar passiert, Bianca?
Ja, der ist kaputt. Nicht redet worden, sondern geworfen worden. Es gibt ja immer diese traditionellen Siegerfotos nachher in der Boxengasse mit dem Team. Ja, und da ist offenbar dieser wirklich total wertvolle, irgendwie handbemalte Pokal aus Porzellan wohl runtergefallen und in zwei Teile zerbrochen. Hoppala, kennen wir ja. Hat ja Lando Norris auch schon mal hingekriegt, nicht bei seinem eigenen. Ich glaube, das war Verstappens Pokal damals. Ja, nichtsdestotrotz hat er jetzt auch schon geschafft, hat er nochmal extra Schlagzeilen mitgeschrieben. Ist ja eigentlich eine ganz nette, lustige Anekdote am Rande.
Hat unser Ex-Eintracht-Frankfurt-Spieler Ralf Bach schon mal einen Pokal kaputt gemacht?
Hat er überhaupt mal einen Pokal gekriegt? Ja, hat er wohl. Kaputt gemacht? Nee, die alten Pokale waren eher aus Kruppstahl oder Metall, also weniger aus Porzellan. Die waren schon ein bisschen robuster.
Gut, ich weiß nicht, am Fußball ist doch mal irgendwie Champions League Henkelpott oder so runtergefallen, aber auch irgendwie zerbeult oder ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas war da mal bei Liverpool, glaube ich. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, die Fußball.
Ja, aber ich meine, wenn die nett sind, die Pokale in Sandford. Die Fahrer sind oft Elefanten im Porzellanladen in der Euphorie und wenn du einen Pokal aus Porzellan hast, ja, dann ist die Gefahr, dass das Ding nicht heil nach Hause kommt, schon ziemlich groß, muss man sagen.
Ist da nicht mit Sebastian Vettel und Porzellan in Ungarn auch mal irgendwas passiert? Ich habe gerade irgendwie so ein...
Kann sein, aber es gibt bestimmt ganz schlaue Fans und User, die das aus dem FF wissen und die werden das dann uns dann mitteilen können.
Verstappen war gleich zweimal was. Der einmal hat Norris ja seinen Pokalumgang kaputt gemacht. Und einmal gab es dann noch so einen anderen Clip, da hat er dann auch gerufen, it's broken again, it's broken again. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Pokal war, aber weil da hat Verstappen auch schon ein bisschen Pokal.
Aber können wir das Team jetzt abkürzen? Ist zwar ganz lustig, aber es muss jetzt auch nicht zu viel Platz einnehmen, ehrlich gesagt. Gut. Meiner Meinung
nach. Gut. Also, dann machen wir weiter mit ja, einem, der gestern auf jeden Fall nichts abgesahnt hat, außer ne, Strafpunkte und Strafsekunden, nämlich Carlos Sainz. Der hat auch gesagt, das ist ein kompletter Witz, die Strafe, und hat gleichzeitig noch gegen Lawson gestänkert, der damit involviert war. Nett gesagt, mit Liam ist es schwierig, er scheint ein bisschen Kontakt und einen Ausfall oder Reifenschaden vorzuziehen. Es ging ja um die Situation in der ersten Kurve. Sainz hatte außen versucht, Lawson zu überholen und hat am Ende eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, war auf der Außenbahn, Lawson hat sich weit raustragen lassen. Muss aber auch sagen, Sainz hatte links auch Platz, war der Pilot, der versucht hatte zu überholen. Und laut der Überhol-Guideline, die wir da hier haben, er war nicht vorne mit der Vorderachse außen. Dementsprechend hat ihm die Kurve auch nicht gehört. Ich habe jetzt schon meine Meinung dazu abgegeben. Bianca, echauffiert er sich da zurecht?
Ja, also ich meine, letzten Endes ist Liam Lawson halt mit Untersteuern ein bisschen rausgetrieben worden in Sainz rein, der da ja schon neben ihm war. Jetzt kann man wieder sagen, er hätte da Platz lassen müssen, aber ja, das war halt ein Rennunfall für mich, ein Startzwischenfall, wie es ihn immer mal wieder gibt. Also ich hätte jetzt keinem von beiden da eine Strafe gegeben. Und Carlos Sainz hat sich ja extremst darüber aufgeregt, hast du ja schon gesagt, gerade zunächst während des Rennens noch und dann auch nach dem Rennen, weil er hat ja sogar noch zwei Strafpunkte gekriegt. Finde ich auch übertrieben. Ja, und er will das jetzt auch noch zum Thema machen bei den ja, über die GPDE, weil er der Meinung ist, diese Rennkommissare, diese Rennleitung, das war nicht Formel-1-Niveau. Ja, also ich würde ihm da ja eigentlich fast recht geben, weil nochmal, er war da schon neben Lawson. Ja, er hätte natürlich zurückziehen können, aber wir wollen ja auch Überholmanöver sehen. Aber das ist halt diese ganze Diskussion, die wir seit Jahren führen. Diese Regeln verhindern in Teilen, dass es Angriffe gibt, Überholmanöver gibt. Und in diesem Fall hätte ich da einfach gesagt, Rennunfall, fertig, keine Strafe für beide, Punkt aus.
Ralf, hast du da eine andere Meinung?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, Sainz war verwundert, weil er seiner Meinung nach eben das Überholmanöver abgebrochen hatte und Lawson ist ihm trotzdem, obwohl er seiner Meinung nach nachgegeben hat, trotzdem ins Auto gefahren. Ich glaube, das meint er auch. Und war deshalb sauer. Rein von den Überholregeln, ja, war er nicht im Recht. Aber wenn man das große Ganze sieht, über den Tellerrand der Regeln hinausblickt, ist es schon so, dass der Lawson ein Kandidat ist, der wenig in den Rückspiegel guckt und es darauf ankommen lässt. Und das ist das, was Sainz meint. Und dass er vielleicht grundsätzlich mal mit die Stewards jetzt in Frage stellt oder da eine neue Philosophie anschieben will, das finde ich okay. Und das kann er als einer der Präsidenten der Fahrervereinigung auch gerne machen. Ich glaube, er wird da auch nicht auf taube Ohren stoßen, sondern es wird eine Diskussion geben, die vielleicht sogar fruchtbar sein wird am Ende.
Ja, ich finde auch, Ralf, das ist richtig, was du sagst. Ich finde, das ist auch wichtig, weil ich habe bei mir gestern beim Gucken des Rennens gemerkt, sowohl bei dieser Situation zwischen Sainz und Lawson, als auch später noch bei der Situation zwischen Leclerc und Russell, dass ich aus dem Kopf überhaupt nicht weiß, wie die Regeln denn jetzt sind. Früher habe ich sowas nach Gefühl entschieden, nach Erfahrung, jahrelang oder hunderttausenden Formel-1-Rennen, die ich geguckt habe, da wusste ich ungefähr, wer ist im Recht. Mittlerweile weiß ich das schon gar nicht mehr, weil ich dann versuche, mich zu erinnern, wie sind die Regeln denn jetzt gerade und wer muss wann wie vorne sein, war innen, war außen, oh mein Gott. Und dann steige ich aus. Und also vielleicht sollte man da einfach wieder zu klassischen Überholmanöver-Situationen zurückkommen und versuchen, das danach zu bewerten, ob jemand wirklich jetzt brutal entweder abgekürzt hat oder einen Fahrer rausgedrängt hat oder es gibt eben keine Strafe, Punkt.
Ja, das ist wirklich kompliziert. Auch du hast gerade Russell Leclerc angesprochen, hat mich heute auch ein Kollege gefragt, wie ich die Situation sehe. Also am Anfang war ja, also Leclerc war der überholende Pilot und er war außen, aber nicht vorne, das heißt, er durfte eigentlich gar nicht da so reinfahren. Dann kam aber ja eine Linkskurve, da war er dann auf Seitenkastenhöhe. Und dann hätte ihm die Kurve ja gehört. Das ist ja leider die Schikane. Das ist ja eh nochmal ein Sonderfall. Deswegen, also diese Regeln lassen sich auch nicht einfach überall 1:1 anwenden. Die Strecken sind ja auch komplett unterschiedlich. Letztlich muss man aber da sagen, Leclerc war halt neben der Strecke und dann hätte er eh kein Anrecht gehabt. Er hat ja am Ende gar keine Strafe bekommen dafür, dass er da Russell das Auto kaputt gefahren hat. Was hat denn die FIA dazu gesagt, Bianca?
Ja, es gab keine Strafe, weil ja die Team-Representative, also es konnte nicht festgestellt werden, dass Charles Leclerc die Strecke tatsächlich verlassen hat. Das war eine der Begründungen und die Team-Representative darauf geeinigt, dass es ein Racing-Incident war. Also wenn ich richtig gucken kann, hat Charles Leclerc die Strecke verlassen, aber ich glaube einfach, da ist genau das passiert, was Toto Wolff bei Sky im Interview schon angekündigt hatte, dass er sich nämlich schlecht fühlen würde, wenn jetzt auch noch Ferrari eine Strafe durch Mercedes kriegt, obwohl der andere Mercedes ja Leclerc am Ende rausgenommen hat aus dem Rennen. Deswegen glaube ich, haben die einfach gesagt, so kommt Schwamm drüber. Hier hat Leclerc sich wahrscheinlich ein bisschen nicht den Regeln entsprechend verhalten, aber er wird dafür jetzt keine Strafe kriegen, zumal auch die hätte er ja dann in Monza absetzen müssen. Und da sagte Wolff ja schon ganz klar nach dem Rennen, das möchte er nicht verantworten, wenn sein anderer Fahrer Kimi Antonelli Leclerc dann ja aus dem Rennen genommen hat. Also ich glaube, das war einfach die Folge davon dann.
Abschließend haben wir noch heute einen ganz besonderen Tag, den 1. September 2025. Das bedeutet auch, das ist der 40. Todestag von Stefan Bellof, einem der größten Talente, wird so gesagt, vom deutschen Motorsport, die Deutschland je hatte. Ich halte mich da ein bisschen raus, denn das ist nicht meine Zeit, da war ich -11, als das passiert ist. Ich würde einfach sagen, dann lassen wir mal jemanden sprechen, der da richtig Ahnung von hat, und das ist unser Insider Ralf. Fangen wir mal mit dir an.
Ja, auf jeden Fall ist Bellof eines der größten Talente, das Deutschland hier hervorgebracht hat, ganz sicher. Viele sagen sogar, er hätte die Karriere von Michael Schumacher gemacht, wenn er überlebt hätte, hat er leider nicht. Was ist damals in Belgien passiert? Bellof ist ein privates Porsche-Team gefahren gegen den Platzhirschen Jackie Hicks in Spa. X war auf dem Werks-Porsche und damals ging es darum, dass Urus praktisch so ein No-Go war, dass man da nicht überholen konnte. Bellof hat es trotzdem versucht. X hat dagegen gehalten und dann gab es diesen schrecklichen Unfall. Bellof hatte beim Anschlag keine Chance. Das Auto in Urus ist wie eine Ziehharmonika zusammengepresst worden und er war auf der Stelle tot. Ganz schlimmer Tag für den Motorsport überhaupt, für die Familie Bellof sowieso. Und vor allen Dingen auch, es war so der Abschluss eines sehr traurigen Sommers in Deutschland, weil Manfred Winklock, der andere Formel-1-Fahrer, ja 3 Wochen vorher auch bei einem Langstreckenrennen auf dem Porsche tödlich verunglückt ist, und zwar in Morseport in Kanada. Das heißt, Deutschland hat die 2 besten Rennfahrer, könnte man sagen, innerhalb von 3 Wochen damals verloren.
Oh, Bianca, wie hast du hast ihn ja auch nicht wirklich erlebt, aber du bist ja im Motorsport auch sehr gut vernetzt und da war Stefan Bellof sicherlich mal Thema. Was sind dir da so für Geschichten oder für, Geschichten übermittelt worden? Wie gut war er?
Ja, also ähnlich wie du habe ich Stefan Bellof natürlich nicht mehr live erlebt. 85, da war ich gerade 4 Jahre alt. Habe ich mich noch nicht für Motorsport interessiert, außer doch, mein Vater hat mich als kleines Mädel damals hier mit zum Speedway genommen in meiner Heimatstadt Güstrow, aber wer Stefan Bellof war, was die Formel 1 ist, das wusste ich damals noch nicht. Aber natürlich im Laufe der Zeit kriegt man das dann mit und das, was man so hört oder was auch ich gehört habe, auch aus Gesprächen mit Marc Surer, der ja Stefan Bellof und auch Manfred Winkelhock sehr, sehr gut kannte, da ist schon rausgekommen, dass Stefan Bellof eben genau dieser, wie Ralf sagt, Michael Schumacher hätte sein können, nur halt 15 Jahre früher. Hatte sogar schon einen Ferrari-Vorvertrag liegen oder einen zur Unterschrift liegen, also hätte auch Ferrari fahren sollen, wäre also der nächste Deutsche gewesen, der dann am roten Renner gelandet wäre. Und tragischerweise war ja auch das Rennen in Spa offenbar oder angeblich das letzte Langstreckenrennen, was er fahren sollte. Also ganz, ganz tragische Umstände. Ich habe auch mit einem Fotografen mal gesprochen, der an der Unfallstelle stand und gesehen hat, wie er verunglückt ist und vor allen Dingen eben auch das Ergebnis dann später gesehen hat. Möchte man gar nicht drüber oder sowas möchte man gar nicht hören. Aber Motorsport war damals halt noch gefährlicher, als er heute schon ist. Sowas kann leider immer passieren und das ist eben eine der tragischen Geschichten, so wie die von Ayrton Senna, die man sich dann immer wieder erzählt, jetzt 40 Jahre schon her. Und für mich auch immer sehr interessant, ich bin ja auch seit ein paar Jahren großer Le Mans-Fan und bin auch immer bei den 24 Stunden von Le Mans. Und dort ist jedes Jahr auch seine damalige Lebensgefährtin Angelika, die für Porsche arbeitet in Le Mans. Ja, und da muss ich jedes Mal dann daran denken, oh mein Gott, die Frau hat damals die Liebe ihres Lebens verloren sozusagen. Ja, das ist so das, was ich dann auch ganz persönlich mit Stefan Bellof verbinde.
Ja, auch schöner
Ecken. Und nochmal, Bellofs Stern ging so richtig auf für Formel-1-Fans in dem gleichen Rennen, als Ayrton Senna Sterns aufging, 84 in Monaco, bei diesem irren Regenrennen, war es ja nicht nur Senna, der alle in Grund und Boden gefahren ist, sondern Stefan Bellof mit dem TRL auch. Der wurde am Ende Dritter, aber dann kam raus, dass der TRL beschissen hatte, dass die ganzen Punkte wurden dann gestrichen, aber das hat ja mit Bellows super Leistung nichts zu tun gehabt. Da kam schon raus, auch im Regen, welch spezieller Fahrer er ist. Und später habe ich erfahren, es war nicht nur ein Vorvertrag. Bellows sollte wirklich 86, spätestens 87 Ferrari fahren. Das stand schon fest. Also Gerd Berger ist praktisch der Erbe von Bellows gewesen. Und der dann auch Ferrari gekriegt hat, das weiß Berger auch, dass das Schicksal von Bellof ihm praktisch den Weg bereitet hat.
Und was ja auch tragisch ist, die Jungs mussten ja damals auch Langstreckenrennen fahren, weil sie mit der Formel 1 zumindest eben in den kleineren Teams nicht genug Geld verdienen konnten. Ne? Also auch das, Ken Türell wollte gar nicht, dass Bellof auch Langstrecke oder eben Sportwagen fährt. Er musste es aber tun und das wurde ihm am Ende dann ja, leider zum Verhängnis.
Ja. Auf 84 Sportwagen-Weltmeister. Einzige Geschichte, die ich jetzt mal so neulich gehört habe, da habe ich mit einem österreichischen Journalistenkollegen gesprochen, da ging es um diese Weltrekordfahrt von Timo Bernhard. Der hatte da auch mit dem Bellof-Umkreis telefoniert. Hat auch gesagt, ist das okay, wenn ich den Rekord jetzt breche? Und da sollen auch irgendwie dann viele Tränen auf beiden Seiten gekullert sein. Er hat es ja dann natürlich geschafft, diese astronomische Runde da, die wir da gesehen haben von Timo Bernhard. Die Aufnahmen kennt ja jeder, konnte auch erstmal irgendwie 2 Tage nicht schlafen, voller Adrenalin. In diesem Sinne, danke für eure Eindrücke dazu und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.